Wenn die olympischen Herolde durch Griechenland zogen und alle Bürger zum Kultfest in das Zeus-Heiligtum einluden, fanden im ganzen Land die Streitigkeiten ein Ende, ruhten alle Waffen. Die Griechen kamen in den Genuss des mit den olympischen Wettkämpfen verbundenen Gottesfriedens.
Dieses Bild von der besonderen Rolle Olympias ist in der Antike gezeichnet worden. Olympia erscheint darin als Gemeingut aller Griechen. Doch es ist ein Traumbild, eine Idee, die mit der rauen Wirklichkeit nicht übereinstimmte. Der von den Griechen besiedelte Raum fand sich nie zu einer politischen Gemeinschaft zusammen. Immer bestand er aus einer Vielzahl autonomer Regionen, Gaue oder Stadtstaaten, die sich allenfalls vorübergehend einmal zu weiter ausgreifenden Bündnissen zusammenschlossen. Zwar bildeten die Religion und mit gewissen Einschränkungen auch die Sprache eine verbindende Klammer, doch die latente Rivalität brach sich immer wieder Bahn in Streitigkeiten und Kriegen. Auch Olympia war ursprünglich ein Kultplatz, der den alltäglichen und damit verwoben den religiösen Bedürfnissen der Menschen in seiner Umgebung diente.
Wenn man heute nach Olympia reist, dann sieht man eine der fruchtbarsten und grünsten Gegenden des Landes vor sich. So wird das schon in der Antike beschrieben. Die Fruchtbarkeit des Landes wiederum spiegelt sich in den frühesten Geschenken wider, die Griechen den Göttern im Alpheus-Tal dargebracht hatten. Man erkennt in den Votivgaben, dass die Bewohner von der Landwirtschaft lebten. Sie verehrten Gottheiten, die als Vegetationsgottheiten bekannt sind. Dazu gehören die Erdmutter Gaia, Demeter und Artemis.
In nahezu allen antiken Dokumenten erscheinen die Bewohner des Gaues Elis als die Herren des Heiligtums. Seit dem frühen 6. Jahrhundert vor Christus entspricht das auch der historischen Wirklichkeit. Die Eleer setzten sich allerdings nur mit Gewalt durch. Zankapfel zwischen ihnen und den Nachbargauen war aber nicht das Heiligtum selbst, sondern dessen weitere Umgebung, das fruchtbare Alpheus-Tal. Sie errangen es schließlich im 6. Jahrhundert vor Christus. So recht glücklich werden konnten die Eleer über ihren Sieg nicht. Noch lange haftete ihnen der Makel an, in die Tradition des Kultplatzes gewaltsam eingegriffen zu haben, wie Xenophon berichtet.
Als der Monat, in welchem die Spiele stattfinden, und die Tage, an denen die Festteilnehmer sich versammeln, herangekommen war, da setzten sich tatsächlich die Eleier auf der Straße nach Olympia in Marsch. Das Pferderennen und die zum Fünfkampf gehörigen Wettläufe hatten die Athleten bereits beendet, aber die bis zum Ringkampf gelangten, rangen im Raum zwischen der Rennbahn und dem Altar. Denn die Eleier waren bereits bewaffnet im heiligen Bezirk erschienen. Und sie führten an diesem Tage ihre Bundesgenossen als die wehrhaftesten von allen und wurden über alle Herr.
Bis an das Ende seines Bestehens blieb Olympia unangefochten in den Händen der Eleer. Die Eleer hatten dennoch Schwierigkeiten, ihren Anspruch auf die Leitung Olympias zu rechtfertigen. So beauftragten sie den einheimischen Gelehrten Hippias, eine Heiligtumschronik mit einer Liste der Wettkampfsieger zu verfassen. Das Werk wurde weit über die Grenzen von Elis hinaus beachtet. Denn man zählte in der ganzen griechischen Welt die Jahre nach der Abfolge der olympischen Kultfeste, ab 776 vor Christus. Dieses Jahr wurde zu einem Fixpunkt der abendländischen Chronologie.
Die Chronik des Hippias hatte freilich einen Schönheitsfehler. Für die Frühzeit der Heiligtumsgeschichte konnte Hippias nicht auf authentische Aufzeichnungen zurückgreifen. Aber das war Hippias und seinen Auftraggebern vermutlich nur recht, denn so konnten sie den Aufstieg Olympias mit Hilfe geschickter Ergänzungen als eine elische Tat erscheinen lassen.